Februar mich irgendwie sehr getroffen hat. Und da habe ich mich dann weiter mit beschäftigt und das möchte ich euch weitergeben. Und zwar, ich bin ja in einer Brüdergemeinde aufgewachsen als Teenager und da haben wir, das habe ich irgendwann gemerkt, wir haben nie das Vaterunser gebetet. Ja? Es gab so ein paar Sachen, die haben wir extra nicht gemacht. Ja? Also ich kann mich noch an die Diskussion erinnern, gibt es ein Kreuz im Gemeindesaal oder nicht? Ja, das sollten wir nicht machen, weil es gab ja in der Kirche ein Kreuz. Wir haben uns dran, und wir wollten es ja anders machen als die Kirche, wir haben uns dann aber geeinigt, dass wir ein leeres Kreuz haben, weil der Herr ja auferstanden ist. Also nicht, wo er noch hängt und da tot ist, sondern auferstanden. Es gab ein Kreuz. War so ein Kompromiss. Aber irgendwann fiel mir auf, warum beten wir eigentlich nicht das Vaterunser? Ich hatte lange Jahre gedacht, das ist so etwas Ähnliches wie das Glaubensbekenntnis. Ja, das ist so ein Gebet der Kirche. Und irgendwann fällt einem natürlich auf bei der Bibellese, das hat ja Jesus selbst gesagt. Das ist gar nicht das Gebet der Kirche. Warum machen wir das nicht? Naja, weil es die Kirche so oft macht, die Landeskirche, also machen wir es in der Brüdergemeinde extra nicht. Komisch, oder? Das heißt, das blieb mir auch lang fremd. Ja, ich habe das nicht gebetet. Und auch dieses Murmeln, ja, das war mir irgendwie fremd. So, aber ich habe mich immer wieder gefragt, warum Jesus eigentlich das sagt. Ja, da kommen die Jünger zu ihm und sagen, lehre uns beten. Was für eine Chance. So, ich sage euch jetzt, was ihr sagen sollt, wenn ihr Gott anbetet, wenn ihr zu ihm kommt. Ja, da lernt man jemanden kennen. Und geht zu jemandem, den man so ein bisschen kennt vielleicht, und dann sagt man Gott etwas. Was sagt man dann da? Und das sagt Jesus. Warum soll man das sagen? Ja? Warum soll man das beten, wenn man zu Jesus kommt, wenn man zu Gott kommt, zu dem Vater im Himmel? Zum Beispiel dieser Satz, und führe uns nicht in Versuchung. Also meine erste Reaktion war immer, aber man hat sich kaum getraut, ja, das will ich aber schwer hoffen, ja, also Gott führt mich doch nicht in Versuchung. Ich dachte, der hilft mir. Ja, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ja, hoffentlich. Du führst mich doch nicht in Versuchung. Ich dachte, du führst mich raus. Du eben gar nicht erst dahin. Ja. Warum diese knappen Sätze? Ja. Das lasse ich jetzt mal als Frage stehen und da komme ich gleich drauf zurück. Ich glaube nämlich, oder ich könnte mir vorstellen, ich kann euch es leider nicht beweisen, ja, ich könnte mir vorstellen, dass sich Jesus letztlich auf das Grundwesen Gottes bezieht, dass man letztlich im Vaterunser merkt, wer Gott wirklich ist. So, und wo merken wir das? Das lesen wir in den ersten Kapiteln der Bibel. Ich mache praktisch einen Sprung vom Vaterunser an den ganzen Anfang, die ersten drei Kapitel der Bibel. Die meisten kennen von euch 1. Mose 3, Genesis 3, der Sündenfall. Ja? Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich das dritte Kapitel lese, da steht praktisch schon drüber Sündenfall. Der Sündenfall, ja? Ist auch so. Aber wir lesen das Kapitel meistens so, wie fing das denn alles an mit den Menschen, dass sie so gesündigt haben? Und ich weiß selber, ich sage es mal so drastisch, ein altes, obwohl ich ja erst 46 bin, ein altes Sündenschwein. Ja, ich bin zu allem fähig. Ja, in mir ist es finster. Ja, sündig. Man ist zwar erlöst, aber ihr wisst das ja selber von euch, das wollen wir jetzt nicht alles hören, ja, zu was man alles fähig ist, was man dem anderen wünscht. Ja, mein mittlerer Sohn, der war mal so ärgerlich auf seine Schwester, Papa, ich würde sie am liebsten komplett verdreschen, hat er mir gesagt. Oh, sowas habe ich meinem Vater nie gesagt, solche Gedanken. Ja? Die habe ich lieber für mich selbst behalten. Ja? Da dachte ich, ja, weißt du was, ich verstehe dich. Die Pi sagt dich so arg, kann ich verstehen. Ja? Hochachtungsvoll, dass du sie nicht verdrischst. Ja? Klar, das sind böse Gedanken, wo du denkst, jetzt würde ich am liebsten draufhauen. Und vieles andere kennen wir von uns selber, was in unserem Herzen böse ist. Und natürlich, das dritte Kapitel, das zeigt natürlich, woher das kam, wo das den Menschen zum ersten Mal passiert ist, dass sie sich gegen Gott aufgelehnt haben. Ja, das Herz ist verdorben, der Mensch ist von Grund auf böse, lehnt sich gegen Gott auf, Rebellion und, das komplette Programm. Bis dahin, dass wir natürlich sagen, wir können nichts Gutes tun. Auch dieser Satz war für mich immer ein bisschen komisch, habe ich doch gerade gemacht, ich war doch gut. Nein, das war nicht so ganz gut. Du kannst gar nicht gut sein, weil du ja Sünder bist. Okay, dann war es wohl anscheinend nur 90%. Ja? Natürlich, wir können nichts Bleibendes Gutes machen. Ihr merkt, ich überspitze das vielleicht ein bisschen, aber wir lesen oft, so merke ich das bei den Christen, dieses dritte Kapitel als Sündenfall. Natürlich, was es auch ist. Aber noch viel wichtiger ist, was lernen wir eigentlich über Gott, wie er mit dem Menschen umgeht, diesen sogenannten Sünder? Wie geht er denn mit denen um? Und ihr müsst euch das mal vorstellen, da hat ja Gott am Anfang alles gut gemacht. Also gut heißt nicht eine 2, ja, so 11 Punkte, ja, für die, die im Punktesystem rechnen von der Schule. Und nachher gibt es 14 Punkte oder 15, sondern gut heißt im Alten Testament, dass alles genial funktioniert. Ja? Alles greift ineinander. Er schafft die Welt so, dass alles passt. Ja? Die Säulen stehen, ja? Also Sonne, Mond, Tag, Nacht, Meer, Trocken, alles was fest ist, was klar ist. Und in diesem System funktioniert alles wunderbar. Das ist wie ein Auto, was nie kaputt ist. Das lebendige Organismus, der nie krank wird. Alles genau richtig. Jawohl, läuft. Ja, läuft. Im wahrsten Sinne des Wortes läuft das. Und jetzt stellt er den Menschen da rein und sagt ihm, du bist der, der das regelt, der darauf aufpasst, der das weiter bewirtschaftet und am Laufen hält. Der Mensch ist Stellvertreter Gottes auf Erden und er soll darauf aufpassen. Er sieht, dass das Gute fest ist und dass in dem guten System alles funktioniert. Und dann sagt er ihm eine Sache, bei einer Sache möchte ich, dass du es aber nicht machst. Du siehst all das Gute, das gebe ich dir, stelle ich dir zur Verfügung, du genießt das, aber eine Sache, die musst du mir glauben, ohne dass du es siehst. Ja? Da musst du mir vertrauen und sagen, lass die Griffel davon, lass es. Lass es. Ihr kennt das vielleicht aus dem ganz normalen Leben, ja? Das merkt man meistens bei den Kindern oder bei Menschen, die nicht viel Vorsprung haben gegenüber einer Sache, die du weißt, die du besonders gut kannst. Ja? Also, wir wollen einen Ausflug machen und da müssen Kinder mehrere Kilometer laufen. Das ist praktisch, da kommt fast das Jugendamt, ja? Also, weil Kinder mit auf die Wanderung nehmen, das ist praktisch Folterei, ja? Und die Kinder müssen mir vertrauen, diese Wanderung wird keine Qual. Du musst dich ein bisschen anstrengen, aber es wird eine super Gemeinschaft. Wir sehen was Schönes und ich habe die krassesten Sandwiches aller Zeiten gemacht. Wirklich, das kann ich wirklich. Ich mache die besten Sandwiches, die es gibt auf der ganzen Welt. Sagen meine Kinder zumindest. Aber immer wieder vertrauen sie mir nicht. Die glauben mir nicht, dass der Ausflug gut wird. Meistens wird er sogar gut. Ja? Ich habe das so vorbereitet, dass das gut wird. Müssen sie mir vertrauen, obwohl sie jedes Mal denken, ne, geht gar nicht, was soll man denn jetzt wieder laufen, ja, können wir nicht einfach ins Schwimmbad gehen? Nein, ihr müsst den Eltern vertrauen, dass das gut ist, ja, logisch, wir haben es geplant, sie müssen mir vertrauen, bei anderen Sachen auch so, ja, hat jemand Wissensvorsprung, Erfahrungsvorsprung, du musst vertrauen, dass der oder die es besser weiß, was dabei rauskommt, obwohl du denkst, kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, ich glaube das nicht. Ja? Es kann nicht sein. Doch, glaub mir, mach es so, wie ich es dir gesagt habe. Alles andere hast du verstanden. Du siehst die Welt, du siehst Sonne, Mond, du siehst die Früchte und alles, du bist in dem Garten, Adam, läuft, hast du alles verstanden, aber diese eine Sache hast du nicht verstanden. Lass die Finger davon. Okay, verstanden. So, und genau bei dieser einen Sache wird uns jetzt berichtet, da kommt der Gegner Gottes, die Schlange kommt und bringt das mal so ins Gespräch, ob Gott da etwas vorenthalten hat. Ja? Und die einzige Reaktion, die man eigentlich erwarten könnte, wäre, pass mal auf, ich habe es auch nicht verstanden, muss ich ehrlich sagen, warum Gott das so gesagt hat, aber ich vertraue Gott. Hallo, ich sehe alles andere. Da ist er so gut zu mir, dann vertraue ich ihm bei der einen Sache, die ich nicht weiß, vertraue ich ihm auch. Kannst wieder in deine Höhle gehen, Schlange. Ist gut. War ein netter Versuch, brauche ich aber nicht. Und die Eva, ja, weiß ich auch nicht. Und dann fängt sie an zu diskutieren, nimmt die Frucht, beißt rein und gibt sie Adam, wo auch immer der war. Weiß man nicht genau. Auf jeden Fall ist das ihr Adam, ist nicht irgendein anderer. Der beißt auch rein. Und auf einmal geht's los. Was ist da passiert? Was ist da passiert? Da ist vorher eine vertrauensvolle Beziehung und auf einmal bricht einer das Vertrauen. Und die fühlen sich unglaublich betrogen, weil das, was ihnen gegeben wurde, ja, ist ja überhaupt nicht das, was dabei rauskam. Ihr werdet so sein wie Gott. Ja, kommt nur darauf an, wie. Ja? Also in dem Punkt, ihr werdet erkennen, Gut und Böses, heißt ja, ihr erkennt die Konsequenzen aus eurem Handeln. Ja, das haben sie verstanden. Aber toll, das soll das jetzt sein? Ja, ich habe die Konsequenzen meines Handelns verstanden. Ja, was für eine Mogelpackung ist das denn? Ja, hättest du doch mal vertraut. Ja, ich wollte halt nur. Ja, du wolltest nur. Wie reagiert Gott auf sowas? Die Menschen sind betrogen und schämen sich und können es nicht fassen. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr etwas erwartet habt und ihr seid betrogen worden. Das ist so peinlich. Man denkt, wie dumm ist der Mensch, die Menschheit kristallisiert sich auf dir selbst, ja? Wie kann man so dumm sein? Ich habe mal mein Auto, vor dem, was ich jetzt habe, habe ich in Erfurt gekauft. Und dann war natürlich, guckt man so, was gibt es da noch drauf? Achtfach bereift, ja? Super, alles klar, Sommerreifen drauf, Winterreifen kriege ich, lade ich ein, nehme ich mit, ja? Perfekt. Ja, habe ich im September gekauft, irgendwann im Oktober. Ende Oktober mache ich die Winterreifen drauf. Die passen ja gar nicht. Was ist das denn? Ja, rufe ich da an? Ja, weiß ich auch nicht. Dann stellte sich raus, das war auch im Fahrzeugschein oder Fahrzeugbrief drin, da gab es eine Änderung, ja, und dann passte das nicht. Die Bremsen mit der Felge, das passte nicht drauf. Ja, schön, sie haben aber gesagt, achtfach bereift. Also, ich brauche die Winterreifen von Ihnen. Ja, nee. Ja, wie nee? Das war im Angebot mit drin. Also ich habe ihm nicht gesagt, ich bin betrogen worden, aber ich fühlte mich, ich war betrogen worden. Es war im Preis mit drin. Ja, diskutier. Ja, da rufst du an, irgendwann kennt er deine Nummer auch, nimmst eine andere Nummer, dann schreibst du und so weiter. Ja, hat sie natürlich darauf eingelassen. Warum? Ja, glaubst du, ich fahre von hier nochmal nach Erfurt und schlag da auf, wo sind meine Winterreifen? Der weiß ganz genau, das macht er nicht. Dann drohst du irgendwie großspurig, was da alles jetzt kommt. Ach, du bist betrogen worden und kommst nicht aus der Nummer raus. Fertig, aus. Es gab keine Winterreifen. Schluss. Gut, kannst du sagen, Winterreifen, das geht noch. Ja, kauf dir halt neue. Ja. Aber es gibt andere Dinge, wo du betrogen bist und wo es so peinlich ist. Ja. Du hast jemand vertraut und was kommt dabei raus? Boah, überhaupt nicht das, was du erwartet hast. Du schüttest jemand dein Vertrauen hin, ja, und kriegst es nicht raus. Wie reagiert Gott drauf? Ja, wie könnte der denn reagieren? Leute, ich habe euch alles gegeben und diese eine Sache schafft ihr nicht mehr zu vertrauen. Was ist das denn? Sag mal, glaubt ihr mir nicht, dass ich es gut mit euch meine? Denn die normale Reaktion wäre gewesen, sag mal, Leute, seid ihr dumm oder seid ihr dumm? Guckt euch doch mal an, was ich für euch getan habe, in was für einen Garten ich euch gesetzt habe. Eva, Adam, habe ich euch super gemacht, so füreinander und so? Ja, war doch gut, oder? Ja, ja. Und warum vertraut ihr mir nicht? Ja, jeder, der sowas erlebt, stellt schnell die Beziehung in Frage, wenn es so schnell gleich kracht. Ja, wenn du auf eine Beziehung eingehst und dann wirst du betrogen, dann vertraut dir jemand nicht, sagst du, nee, das stimmt was nicht, sorry. Ja, du fängst irgendwo einen Betrieb an, ja, hast eine bestimmte Probezeit und dann merkst du gleich am Anfang, hey, geht ja gar nicht hier. Hey, die vertrauen mir ja gar nicht. Die stellen mich ja grundsätzlich in Frage, frage ich mich, ob wir überhaupt miteinander arbeiten können. Dann checkst du das nochmal, ja. Die Beziehung, ja, wo du vielleicht lebenslänglich eingehen willst, merkst du gleich am Anfang, hey, die Frau vertraut mir ja gar nicht. Die vertraut mir nicht mal in der kleinsten Sache. Ja, nee, will ich zur Rede stellen und sagen, wie sollen das miteinander funktionieren? So, was macht Gott? Der könnte ja sagen, hey, Adam, Eva, geht's noch? die Beziehung in Frage stellen. Ich würde die Beziehung in Frage stellen. Was macht Gott? Das ist das Wichtigste am Anfang. Versteht ihr? Und das, was wir jetzt lernen über Gott, prägt das, was wir erwarten dann im ganzen Alten Testament durch die ganze Bibel. Wie ist Gott? Wie ist Gott? Lernst du in diesem dritten Kapitel. Wie ist Gott? Er stellt die Beziehung nicht in Frage, obwohl sie versemmelt ist. Obwohl sie nicht mal richtig angefangen hat. Ja? Und schon ist sie ja gebrochen. Was macht Gott? Er hält die Beziehung fest. Kommt am Abend auf den Menschen zu. Es ist ja so wohltuend, wenn ihr das merkt, ihr habt jemand verletzt bei einer Beziehung, die noch ganz frisch ist. Und dann hält jemand zu dir. Ja, Gott hält ganz selbstverständlich zu dem Menschen und hält diese Beziehung aufrecht. So aufrecht, wie es Tag und Nacht wird. So aufrecht, wie Mond und Sonne aufgehen. So aufrecht und klar ist, dass da das Meer ist und da das trockene Land, dass da Bäume wachsen. So hält er die Beziehung aufrecht und sagt, hey, was ist los? Er hält die Beziehung aufrecht. Es ist schnell passiert bei uns, dass wir sagen, nee, so können wir nicht miteinander. Gott hält die Beziehung aufrecht. So, was beinhaltet das? Das Zweite, was das beinhaltet, ist, dass er redet. Er redet weiter mit dem Menschen. Ihr kennt das von der Beziehung, wenn was dazwischen geht? Ja, man hört auf zu reden. Es gibt so die Taktik, man schreit erstmal rum. Ja, manche Leute werden erstmal lauter, bis dahin, dass es gar nicht mehr geht. Und dann sagt man gar nichts mehr. Andere wählen gleich den zweiten Weg und sagen gleich ziemlich schnell nichts mehr. Ja, wir sagen dazu Funkstille. Ja, tritt was an eine Beziehung, ist erstmal Funkstille. Das ist bei uns so, als Ehepaar, wenn was schwierig ist, hört man irgendwann, ob man vorher geschrien hat oder nicht oder was auch immer, hört man irgendwann auf zu reden. Wenn ich jemanden nicht leiden kann, dann meide ich den und rede nicht mit ihm. Ja? Wenn sich meine Kinder gestritten haben, dann ist erstmal Funkstille. Man redet nicht miteinander. Was macht Gott? Er redet. Adam, wo bist du? Und auch nicht, geht's noch, Adam? Hallo? Ja? Adam, wo bist du? Diese Ruhe, diese Klarheit, diese Souveränität, diese Liebe, er hält die Beziehung aufrecht. Adam, wo bist du? Adam, wir müssen reden. Auch nicht? Hätte ich aber auch nicht gedacht. Schon enttäuschend für mich. Ja, also, dass Gott jetzt in die Opferrolle reingeht, ja? Ich hab so viel für euch getan. Was tut ihr denn für mich? Ja? Da kannst du ja nur ein schlechtes Gewissen kriegen als Christ. Ja? Hält die Beziehung aufrecht, redet. Wie wohltuend ist das, wenn ihr das erlebt in einer normalen Beziehung? Geht mir genauso. Da hält jemand den Kontakt, er hält die Beziehung, stellt sie nicht in Frage und redet. Redet klar und freundlich mit mir. Macht nicht einen auf Opfer, macht nicht einen auf Vorwürfe, schreit nicht rum. Gott hält die Beziehung und er redet. Was macht er, wenn er redet? Er redet klar. Der spricht das einfach an. Ja? Er redet ganz klar, was ist da passiert. Und natürlich reagiert der Mensch so, ja, hab ich mir die Eva ausgesucht? Konnte ich mir gar nicht aussuchen, du hast mir einfach gegeben. Ja? Ist das mein Problem? Die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mir das gegeben, was soll ich da machen? Die Eva hätte auch sagen können, ja, kenne ich mich aus im Garten? Adam, hättest du vielleicht mal was gesagt? Du warst zuerst im Garten. Ja, Entschuldigung, eine Schlange, die quatscht. Da musst du doch oben klingeln. Ja, ja, ich kann mich nicht so gut aus. Wenn es bei dir klingelt, dann melde dich doch. Man stellt sich ein richtiges Schlagabtausch dieses Ehepaars vor. Ja? Und Gott steht daneben. Entschuldigung, ich wollte eigentlich mit euch reden. Ja? Da ist jetzt was schwierig. Wir haben ein Problem, okay? Wir klären das jetzt. Die Menschen sind überhaupt nicht in der Lage, darauf einzugehen. Ja? Was macht Gott? Der redet nicht Tacheles. Tacheles sagen wir ja, so, jetzt müssen wir mal Tacheles reden. Und dann wird der Ton ein bisschen höher. Ja, da wird auf einmal die Sachen auf den Tisch gelegt. Vorher war man noch freundlich, jetzt nicht mehr so ganz. Ja? Gott redet ruhig und klar. So, was ist hier los? Warum versteckst du dich? Hast du etwa gemerkt, dass du nackt bist? Interessant, dass das ein Punkt ist. Wenn man nackt ist, schämt man sich. Ja? In bestimmten Beziehungen schämt man sich nicht. Das sind die Menschen, die man genauer kennt, als Ehepaar vielleicht oder bei Familien. Aber das ist so peinlich, dass sie betrogen wurden, dass sie sich voneinander schämen beziehungsweise vor Gott schämen und dann verstecken sie sich. Was macht Gott? Er sucht sie trotzdem. Was haben sie gemacht? Sie haben sich irgendwelche Klamotten gebaut aus Feigenblättern. Also wahrscheinlich nicht nur dieses eine Feigenblatt, was man immer auf diesen Bildern sieht. Ja, irgendwie so eins und die Frau noch zwei oben oder so. Ja, also das ist nicht das, was sie sich wahrscheinlich gemacht haben. Sondern Feigenblätter sind groß und die kann man zusammenknüpfen. Und damit sie sich einigermaßen schützen in ihrer Peinlichkeit, ist es so peinlich, dass sie betrogen worden sind. Gott hält die Beziehung, er redet weiter und er redet offen, was passiert ist. Ohne Anklage, aber deutlich. Und was er noch macht, während er redet, er geht auf den Menschen zu. Ihr merkt das, wenn eine Beziehung ein Problem hat, Man flüchtet schier. Ja, ich habe das noch, ja, gerade eben, bevor ich gekommen bin, Gottesdienst, ja. Ja, meine beiden Mittleren, ja, haben sich gezofft. Dann hörst du irgendwelche Treppenstufen und das Geländer muss auch immer drunter leiden, wo man sich dann festhält und dann hörst du einen Türknallen. Ich versuche das immer zu geben, mein Anliegen ist auch, gib der Tür auch eine Chance zum Leben, ja, also vielleicht knall doch kurz ein bisschen weniger und dann bist du in deinem Zimmer und dann kannst du rumschreien oder so. Machen sie auch gern, ja? Also vor allem das Rumschreien. Aber da wird, also man geht weg, man trennt sich erstmal. Wenn du ein Problem in der Beziehung hast, da ist was, ist eine große Lücke. Ja? Die ist natürlich entstanden. Das ist nicht nur Funkstille, sondern man trennt sich bis dahin, dass man sich sogar wirklich trennt. Man kündigt irgendwo, weil man so frustriert ist, wie der Chef, die Chefin mit mir umgegangen ist. Man lässt sich scheiden, weil man so enttäuscht ist, betrogen ist von einer Person. Man will förmlich lokal einen Graben aufbauen. Das ist vollkommen normal. So. Und ihr kennt das vielleicht, ja, dass man soll ja lernen, auf den anderen zuzugehen. Ja. Und meistens macht man das so, wenn man gut drauf ist, schafft man das, man geht auf den anderen zu. Aber irgendwann denkt man, der andere sollte jetzt auch mal auf einen zukommen. Gefühlt denke ich dann immer so, meine Frau kann jetzt auch mal auf mich zukommen. Also wahrscheinlich habe ich die letzten 21 Mal bin ich auf sie zugegangen. Das wird sie wahrscheinlich anders sehen. Ja? Aber bei Geschwistern erwartet man das auch. Jetzt könnte der andere auf mich mal zukommen, diese Distanz überwinden. Das ist manchmal so schwer, vor allen Dingen, wenn man selbst der ist, der verletzt wurde. Jetzt sollte doch der andere kommen zu mir. Ja? So, wie ist das bei Gott? Bei Gott ist es so, selbstverständlich kommt er zu dir. Und er macht das ganz ruhig. Ja? So, der guckt dann. So, Adam, wo bist du denn? Was ist los? Oh, du siehst aber ein bisschen ungeschmeidig aus mit deinem feigen Kostüm da. Was ist los? Er sucht den Menschen, er überwindet selbstverständlich die Distanz. Das, was für uns ein Kampf ist, wenn wir verletzt sind, wenn eine Beziehung kaputt ist. Also man fühlt förmlich die Kraft, die man aufbringen muss, um zum anderen zu gehen. Gott geht, hat eine unbändige Kraft in sich und auf den Menschen zuzugehen. Überlegt mal, was ihr für Erfahrungen habt, ob Menschen auf euch zugehen oder nicht. Geht Gott auf dich zu? Kostet ihn das was? Gott geht selbstverständlich auf dich zu. Er hält die Beziehung aufrecht, er redet mit dir, er sucht dich und er überwindet die Distanz. Das ist ein Wesenszug Gottes. Gott hat kein Problem mit dir. Kann man sagen, doch, du bist doch ein Sünder. Ja klar, du bist ein Sünder. Aber es hält ihn dann nicht ab, dass das, oh boah, das ist aber echt, boah, was ist das für eine Sorte Mensch? Der ist ja immer noch so. Jetzt gehe ich schon so lange mit dem, der rafft ja, ist ja so, du raffst es, in manchen Punkten raffst es ja echt nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ich kenne euch gar nicht, ja? Ich schließe nur von mir auf andere. In manchen Sachen bin ich gar nicht so schlecht, habe ich so in ein paar Jahren was gelernt mit Gott, habe ich mich entwickelt, aber in manchen Sachen ist es echt peinlich. bewege ich mich seit 30 Jahren nicht. Ja, 30 sind es, mit 16 habe ich mich bekehrt, ja. Mit 30 Jahren Stillstand, vielleicht so 3 Zentimeter vor, 4 zurück. Das ist ein Rückschritt, Gunnar. Ja, stimmt, das ist ein Zentimeter Rückschritt. Ja, ist so. Kommt nichts bei rüber. Ja? Wie könnte man da reagieren? Ja, Entschuldigung, macht einen auf Bibelschullehrer und rafft es nicht. Was soll ich mit dem? Gott geht selbstverständlich auf mich zu. Ja, Gott geht selbstverständlich auf dich zu. Egal, wie viel du verbrochen hast. Der fragt dich nicht, ja gut, dann mache ich es halt nochmal. Nein, er hat eine unbändige, eine selbstverständliche Kraft, eine Liebe in sich, auf dich zuzugehen, die Distanz zu überwinden. Und wie gesagt, das ist gerade in dem dritten Kapitel so wichtig, wo wir ja gezeigt bekommen, zu was der Mensch alles fähig bzw. nicht fähig ist. Und dagegen lernst du eben Gott kennen, der die Distanz selbstverständlich überwindet. Das ist in ihm drin. Der macht das gern, der macht das stark, der macht das überzeugend, dass er auf dich zugeht. Und dann noch was, was Gott macht, interessant. Der guckt dich das dann an. Also wenn du das hier nimmst, ja, das ist zwar gut, so ein bisschen hart, ja, aber braucht viel Wasser. Ich hoffe, ihr guckt gut nach diesen Blättern, ja. Wahrscheinlich irgendeine tropische Pflanze, die braucht tropischer Regenwald, ja. Ab und zu besprühen wir auch nicht schlecht, ja. So, wenn ich mir daraus jetzt ein paar Klamotten mache, das ist, ja, das dauert nicht lang. Dann sieht es ja wieder peinlich aus, ja. Was macht Gott? Der macht den Felle. Wir wissen nicht genau, manche sagen, das wäre das erste Opfer gewesen. Das ist aber, ist jetzt so die Frage, ob es das wirklich ist. Gott kann auch so Felle machen. Das diskutieren wir jetzt mal nicht. Der wichtige Punkt ist erstmal nur, er macht ihn Felle. Das ist der Unterschied zu den Blättern. Die Felle bleiben. Ein Fell ist ja nicht nach 3 Tagen, wo ist das Fell hin? Ist ja alles ausgetrocknet. Das Fell sind bleibende Klamotten. Warum? Damit sie ihre Peinlichkeit bedecken. Damit sie ihre Scham bedecken. Damit sie überhaupt voneinander in der Umwelt und vor Gott auftreten können. Es ist peinlich vor ihm, vor dem anderen. Es ist peinlich vor Gott, vor dem Ehepartner. Und er macht ihm bleibende Klamotten, damit sie ihre Scham bedecken können. Ja, als er ihnen begegnet, macht er ihnen Kleider, die bleibend sind, damit sie sich nicht so peinlich fühlen. Ihr kennt das vielleicht, ihr kommt zu Gott und manche Sachen sind mir wirklich peinlich vor Gott. Gerade bei den Sachen, wo ich ständig fall, die ich immer noch nicht blicke. Bestimmte Charakterzüge. Und ich denke, warum klappt das nicht? Ja, Gott weiß das. Ich meine, er ist Gott. Gott kennt deine peinlichen Seiten. Ja, was macht er dir? Er macht dir Kleider, damit du dich nicht jeden Tag schämen musst vor Gott. Weil er es ja sowieso weiß. Damit du vor Gott treten kannst und sagen, Herr, ich hab dich lieb. Nee, das glaube ich dir aber nicht. Du hast es ja immer noch nicht gerafft. Also wenn du mich wirklich lieben würdest, würdest du ja. Ja, stimmt. Nee, dann lasse ich's. Nein. Gott weiß, was dir peinlich ist. Und vielleicht könnt ihr euch das so vorstellen, dass er dich wirklich kleidet, damit es, weil wir sagen ja, wir kommen vor dich so, wie wir sind. Ja? Dann hast du eigentlich seelisch nicht viel an. Und Gott kleidet dich ein und sagt, ja, da sind wirklich Makel. Du bist nicht schön in manchen Punkten, seelisch. Gott kleidet dich ein und sagt so, komm zu mir, ich kleide dich ein, damit es nicht peinlich ist. Weil es peinlich ist, kleidet Gott dich ein, damit du ihm begegnen kannst. Ist freundlich. Ja. Und noch ein Punkt, was er macht. Er schafft einen Ausweg, damit du überhaupt leben kannst. Sie haben sich ja in eine Sackgasse bewegt. So, eigentlich sollten sie ja da wohnen, da arbeiten, sich entfalten, kreativ sein und durften ja vom Baum des Lebens essen. Jetzt haben sie von dem Baum Erkenntnis von Gut und Böse gegessen und dann werden sie rausgeschmissen, damit sie nicht weiter von dem Baum des Lebens essen. Das heißt, Gott sagt, so, das ist jetzt schiefgelaufen, aber ich möchte nicht, dass ihr in diesem Zustand, in dem ihr jetzt seid, ewig lebt. Weil ihr dann ja weiter von dem Baum des Lebens ist. Ja? Ich schmeiß euch raus. Ich möchte, dass letztlich hat Gott schon eine Heilsgeschichte vor Augen. Ich gebe euch die Chance zu sterben und zum neuen Leben erweckt zu werden. Ich möchte nicht, dass ihr in diesem Zustand, in dem ihr jetzt seid, stirbt, weiterlebt, sondern sterben, um zu leben, um neues Leben zu bekommen. Diesen Ausweg hätten die Menschen gar nicht schaffen können. Ja? Gott hat einen weiteren Ausweg für dich, den du vielleicht gar nicht hast, wo du vielleicht gar nicht darauf kommen würdest. Sie haben sich selbst in die Sackgasse manövriert, da gibt es keinen Ausweg, und Gott schafft einen neuen Weg zu einem neuen Leben. Macht Gott. Sagt er nicht, so, und was machen wir jetzt? Wie soll das jetzt sein hier? Soll ich nochmal ein paar Menschen schaffen? Ja? Wie soll ich das machen? Ihr habt mich in eine ganz schön doofe Situation reingebracht. Ich bin der Schöpfer der Welt, jetzt muss ich mir richtig was einfallen lassen. Er macht das sowieso. Gott will zum Leben befähigen. Auch wenn es schwierige Situationen gibt oder wir leiden unter etwas, dann ist Gottes Perspektive zum Leben, zum Erweckten, zum guten Leben hin. Das ist sein großes Anliegen, ob es das jetzt schon gibt oder durch die schwierigen Situationen hindurch, dass wir es hier wieder irgendwann erleben oder darüber hinaus. Gott ist ein Gott des Lebens, des guten Lebens und er schafft Wege dahin. Das ist ein ganz, ganz großes Anliegen. Der bleibt nicht bei einer Verdammung, bei einer Verurteilung stehen und sagt, so, jetzt habt ihr den Salat, sondern schafft Auswege zu einem guten Leben. Das ist ein Charakterzug Gottes. So, warum sage ich das alles, beziehungsweise was hat das mit dem Vaterunser zu tun? Ich möchte das ganz kurz durchgehen. Unser Vater im Himmel. Da ist der Vater, der große Schöpfer, ist dein Vater im Himmel. Der alles gemacht hat, der es gut gemacht hat. Der immer auf deiner Seite ist. Der es gut mit dir meint. Der immer für dich kämpft. Der immer für dich da ist. Das kannst du nicht zurückgeben. Das sage ich, glaube ich, gefühlt in jeder Predigt, aber es ist so. Meine Kinder können mir nichts zurückgeben. Die können mir höchstens Pferde pflegen. Ja? Aber das, was ich in sie investiere, wie ich sie liebe, können sie mir nicht zurückzahlen. Das geht überhaupt nicht. Wenn ich das alles aufrechnen würde, so, das fing ja bei den Pampers an. Ich habe mir eine Liste gemacht. Da haben wir ganz schön was abzuzahlen. Ja? Das sind ja Tausende von Euro. Ja, ich bin der Papa. Hallo, ich bin ihr Vater. Und wenn Gott der Vater im Himmel ist, der Schöpfer von Himmel und Erde, ist der, der für dich sorgt. Das ist seine Aufgabe. Das ist nicht ein Nebenjob. Oder mal beim verlängerten Wochenende, wenn er gut drauf ist. Nein, das ist ein Wesenszug. Dein Vater im Himmel ist für dich. Immer. Immer. Unser Vater im Himmel. Der ist im Himmel und er ist auf der Erde. Geheiligt werde dein Name, heißt, dein Name ist ein besonderer Name. Du bist der, der immer da war. Du bist der höchste Gott. Du bist der Gott aller Götter. Du bist der einzige Gott. Dein Name soll auch das tatsächlich sein, was der Name ausdrückt. Dein Reich komme heißt, ich bin beauftragt von diesem heiligen Gott, es auch zu tun. Das sind die Grundwerte, die in den ersten beiden Kapiteln gesagt werden. Gott ist der große Gott und sein Reich soll auf der Erde kommen. Und dann kommt zum Beispiel unser tägliches Brot, gib uns heute. Ich gehe mal davon aus, dass Jesus das auf Hebräisch gesagt hat oder Aramäisch. Griechisch ist es ja nur aufgeschrieben. Und da kennt ihr vielleicht den Begriff Bethlehem. Bethlehem, Brothaus heißt das. Und das ist jegliche Nahrung. Es geht nicht nur um Brot. Unsere tägliche Nahrung gib uns für heute und dann reicht die natürlich auch für morgen. Also wenn man heute genug zu essen hat, hat man auch, lebt man auch noch morgen. Ja? Also Gott sorgt für dich. Er versorgt dich. Hat er am Anfang auch gemacht. Alles so gemacht in 1. Mose 1 und 2, dass die Menschen gut leben können. Ihr könnt alle Früchte essen, die tun euch gut, die sehen sogar gut aus, die schmecken sogar gut. Ja? Ich liebe Obst. Also ich werde da richtig gut aufgehoben in dem Garten. Ja? Ich liebe Obst. Ich bin der Meister des Obstsalats. Ja? Und bestimmte Obstsorten, ja, ich bin in Afrika aufgewachsen, versteht ihr, wenn Mangozeit war, hier ist ja immer Mangozeit, aber es ist nicht immer Mangozeit, Mangozeit war 2,5 Monate. wenn da Mangozeit war in Tansania, habe ich mich praktisch komplett von Mangos ernährt. Ja? Aber so richtig gute, die sind hier manchmal nicht so ganz so gut. Ja? Gut, Gott sorgt für mich. Gott sorgt für mich und ich das, was er da bereitgestellt hat, schmeckt sogar. Ja? Das merkst du an den Sachen, die gut schmecken, dass Gott es gut mit dir meint. Ja? Und jetzt kommt jetzt wird es ja interessant bei dem Vaterunser, da steht, unser tägliches Brot gib uns heute und dann, und vergib uns unsere Schuld. Da habe ich gedacht, ich habe gerade gegessen und vergib uns unsere Schuld. Was war denn da jetzt ein Problem? Ich habe doch gerade nur gegessen. Warum soll ich jetzt, was habe ich jetzt falsch gemacht? Ich könnte mir vorstellen, wie gesagt, ich kann es nicht beweisen, dass Jesus sagt, dass Jesus letztlich auf dieses erste Ereignis geht. In 1. Mose 1, 2 und 3. Unser tägliches Brot gib uns heute, unsere tägliche Nahrung. Ihr hattet alles im Garten. Ich habe für euch gesorgt. Und vergib uns unsere Schuld, weil ihr mir nicht geglaubt habt. Ihr habt mir nicht geglaubt, dass ich euch täglich versorge. Diese eine Sache, die ihr nicht essen solltet, da habt ihr mir nicht vertraut. Und vergib uns unsere Schuld. Da sagt Gott, ja, mache ich. Wieder und wieder. Wenn du Gott nicht vertraust, vergib uns unsere Schuld, mache ich. Du bist ja darauf angewiesen, wenn du ehrlich um Vergebung bittest, dass der andere sagt, ja. Und mir geht es manchmal so, wenn einer ehrlich um Vergebung bittet, dann merke ich, ja, ich glaube, ich könnte dir, sollte dir vergeben, aber ich kann es gerade noch nicht. Wenn du ehrlich vor Gott kommst, muss sich Gott nicht überwinden. Ja? Komm zu dem, der für dich sorgt, der gerne für dich sorgt. Und wenn du was für falsch gemacht hast, dann gehst du hin und sagst, vergib mir. Ja, ich vergib dir. Ich weiß nämlich, wie das war. Das fing schon im 3. Kapitel so an. Ich hatte für sie täglich gesorgt und sie haben sofort daneben gegriffen. Haben mir sofort nicht vertraut. Wisst ihr was, wenn du kommst und vertraust Gott nicht und hast wieder was verbrochen und du bittest um Vergebung, sagt Gott, ja, ich kenne dich. Ich kenne dich, ich kenne nämlich Adam und Eva. Das hat sich nicht geändert. Da hat sich der Mensch gar nicht geändert. Das überrascht Gott nicht. Wisst ihr, Sünde ist nicht überraschend für Gott. Und wir tun manchmal so auch in christlichen Kreisen, als ob das überraschend ist, wenn wir sündigen. Natürlich, wenn uns Leute besonders enttäuschen, ja, in der christlichen Szene, in den Medien, da gibt es irgendwelche tollen christlichen Stars und dann haben die irgendwie Ehebruch begangen, ja. Oh, vorher groß Bücher geschrieben, auf Konferenzen geredet, jetzt haben sie Ehebruch begangen. Da wird Gott sagen, ja gut, was heißt, naja, nicht gut, ja, aber das überrascht ihn ja jetzt nicht. Ja? Untreue überrascht Gott nicht. Das kennt er von Anfang an. Und das tut ihm auch nicht so weh, er sagt, nee, dann mache ich jetzt nicht mehr mit. Ich kündige. Ich kündige die Beziehung auf. Nein. Unser tägliches Brot gib uns heute, dazu steht er. Und vergib uns unsere Schuld, da ist er gerne bereit zu vergeben, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Das hat doch auch was mit den beiden gemacht. Was muss der Adam gedacht haben über die Eva? Was muss die Eva über den Adam gedacht haben? Was muss die Eva über den Kain gedacht haben? Bringt der seinen Bruder um? Ich habe zwei Söhne und der eine... Das ist das erste Brüderpaar. Und dann siehst du ja in Genesis, wie die Brüder sich immer wieder kloppen. Und nicht nur, ich bringe dich um in Gedanken, ich bringe dich wirklich um. Du kannst dich darauf verlassen. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ein Grundwert, wo Gott sagen will, wenn ihr überleben wollt mit diesem guten Gott, müsst ihr einander vergeben. Ich vergebe dir gerne. Ich weiß, dass es dir schwerfällt beim anderen. Und ich will dir helfen, Adam, ich will dir helfen, der Eva zu vergeben. Eva, ich will dir helfen, dem Adam zu vergeben. Eva, ich will dir helfen, dem Kain zu vergeben. Und ich schaffe sogar einen Ausweg mit einer neuen Heilslinie. Ich schenke dir ein neues Kind, wo du den Abel verloren hast. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung. Schaut mal auf dem Hintergrund von 1. Mose 3. Und führe uns nicht in Versuchung, scheint das Gebet zu sein, Herr, bitte schütze mich davor, dass ich sowas Ähnliches tue wie Adam und Eva. Ein Schritt, ein Misstrauensschritt, der so weitreichende Folgen hat. sondern erlöse uns von dem Bösen. Ja. Führt Gott in Versuchung? Versuchung als Test, ja. Ja. Führt Gott in Versuchung? Ja, macht er. Ich sag so hart, ja, macht er. Warum? Damit dein Glaube getestet wird. Warum? Für dich. Dein Glaube soll stark werden. Dein Glaube soll erprobt werden. Bei allen anderen Sachen wissen wir das. Ja? Warum gehen die Leute ins Fitnessstudio? Damit der Körper erprobt wird. Damit Muskeln und Gelenke und Sehnen erprobt werden. Warum testen wir Dinge? Warum gibt es Examen? Vielleicht außer in der Waldorfschule. Aber warum gibt es das? Ja? Damit du trainiert wirst und erprobt wirst und vielleicht sogar für dich hauptsächlich als erstes weißt, ich habe es geschafft. Ich bin da durchgekommen. Ich bin stärker geworden. Das möchte Gott. Gott möchte, dass dein Glaube stark wird. Und da wird er dich in bestimmte Dinge reinführen. Wenn du fällst, wird er dich wieder aufheben, weil er dein Vater im Himmel ist. Wenn du wieder und wieder fällst, wird er wieder zu dir gehen. Und wenn es peinlich ist, macht er dir Klamotten und sagt, komm, ich ziehe dir das an hier. Du kannst wieder aufstehen. Ich habe dich lieb. Ich bin dein Vater. Und er wird dich wieder aufheben und wird dir wieder einen Weg zum Leben zeigen, weil er dein Papa ist. Er ist dein Papa im Himmel. Die Bibelschüler, die beten ja manchmal, Papa, Papa, ich danke dir. Und ich denke immer, oh Leute, könnt ihr doch nicht machen. Sag doch nicht Papa zu Gott. Doch, kann man. Ja, Vater und Papa ist das Gleiche. Aber Vater, ich mag es zwar nicht so arg, aber es ist leider biblisch. Es ist biblisch, nicht leider biblisch. Ja? Man kann Papa im Himmel sagen, natürlich. Gott ist dein Papa im Himmel. Er sorgt für dich. Führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von dem Bösen. Ja, ich werde dich reinführen und es geht darum, dass dein Glaube stark wird, dass du da durchkommst, nicht hängen bleibst, sondern zum Leben rauskommst und stark wirst. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Darauf gehen wir zu. Wir gehen darauf zu, dass Gott sein Reich durchsetzt. Da kannst du dich drauf verlassen. Ganz sicher. Unser aller Vater im Himmel sorgt für uns. Und wenn wir fallen, ist er nicht überrascht. Wenn wir ihn enttäuschen, ist er nicht überrascht. Wenn wir ihn belügen, redet er weiter mit uns in aller Ruhe und auch Klarheit. Er deckt die Sachen auf. Aber bringt sie auch in Ordnung für dich. Er überwindet die Distanz. Es kostet ihn nicht riesig viel oder hat mitgezählt. Er geht selbstverständlich auf dich zu. Natürlich. Er redet, er geht auf dich zu, er bedeckt dich, weil es dir peinlich ist, schon wieder, und er schafft einen Ausweg zum Leben. Vielleicht habt ihr gedacht, jetzt hat er nicht einmal Jesus gesagt. Immerhin gehen wir ja auf Ostern zu. Ich habe nicht einmal vom Kreuzestod Jesu geredet. Auch nicht vom Leidensweg. Ja, ich muss sagen, ich habe es extra gemacht. Warum? Weil Jesu Wesen an Ostern ist nichts Neues. Dass Gott sich hingibt, dass Gott in dem Tod einen Lebensausweg schafft, das ist Gottes Wesen von Anfang an. Versteht ihr? Gottes Wesen von Anfang an, diese Liebe, diese Treue, diese Souveränität, das ist Gott von Anfang an, so ist er schon immer gewesen. Gott ist in unterschiedliche Weise auf die Menschen zugegangen und in Jesus geht er auf alle Menschen, nicht nur auf ein Volk zu. Ja? Gott ist der Vater im Himmel aller Völker. Ja, aber mir war es wichtig zu sagen, das Wesen Gottes ist von Anfang an da. Gott hat nicht in Jesus eine neue Idee gehabt, wie er mal drauf sein könnte, dass er jetzt mal richtig lieben könnte. Das ist von Anfang an Gottes Wesen. Verlass dich drauf. Verlass dich drauf, weil so stellt sich Gott von Anfang an vor. Amen.